Deutschlandfunk.
Hi und herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Ich bin Sarah Zarehushyaricha. Daryl Standing war mal Professor an der Universität in Berkeley. Wegen Mordes ist er jetzt allerdings nicht mehr an einer der berühmtesten Unis in den USA, sondern im Gefängnis. Hier führen einige Ereignisse dazu, dass die Gefängniswärter und der Direktor ihn zur Folter in eine Zwangsjacke binden. Aber statt der erwarteten Qual erfährt Standing eine geistige Freiheit und reist ohne seinen Körper durch Raum und Zeit. Das Hörspiel basiert auf dem gleichnamigen Roman vom US-amerikanischen Schriftsteller Jack London und heißt im Original The Star Rover, also der Sternenwanderer, was ich einen sehr passenden Titel finde. Ein Hinweis noch, in diesem Hörspiel kommt körperliche und mentale Gewalt drin vor und wenn euch das gerade zu viel ist, dann hört vielleicht einfach ein anderes Hörspiel aus unserem Feed.
Mein ganzes Leben lang trug ich das Wissen um andere Zeiten und andere Orte, auch um andere Personen in mir. Ich glaube, dass es allen anderen ebenso ergeht. Sobald wir zurückdenken, erinnern wir uns, dass wir in unserer Kindheit dieses Wissen besessen haben. Damals waren wir noch nicht geformt, noch nicht fixiert. Identität, Seele, Bewusstsein begannen sich erst allmählich zu formen. Und damit begann das Vergessen. Ja, wir haben viel vergessen. Und doch erinnern wir uns dunkel an andere Orte und andere Zeiten, die wir als Kind einst sahen. Heute erscheinen sie uns als Träume, doch wenn es bloß Träume waren, woher kam dann ihr Inhalt? Unsere Träume sind groteske Zusammensetzungen aus Dingen, die uns bekannt sind. Der Stoff, aus dem die Träume sind, ist der Stoff unserer Erfahrung. Als kleine Kinder träumten wir, dass wir aus großer Höhe herabstürzten. Im Traum konnten wir durch die Lüfte fliegen. Krabbelnde Spinnen und kriechendes Getier flößten uns Angst ein. Wir hörten fremde Stimmen und sahen fremde Gesichter in unseren Albträumen, Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge, die anders waren als alles, was wir jemals erblickt hatten. Oder diese kindlichen Visionen stammten aus anderen Leben, aus anderen Welten, erzählten von Dingen, die wir in unserem Leben niemals gesehen hatten. Woher aber kamen sie? Andere Leben? Andere Welten? Als Neugeborene erinnerten wir uns noch an andere Orte und andere Zeiten. Und Erinnerung ist Erfahrung. Was mich selbst betrifft, so wusste ich schon, ehe ich sprechen konnte, dass ich ein Sternenwanderer gewesen war. Ich, dessen Lippen das Wort König niemals auch nur gestammelt hatten, erinnerte mich einmal, ein Königssohn gewesen zu sein. Mehr noch, ich wusste auch, dass ich ein Sklave gewesen war und der Sohn eines Sklaven. Ich wusste, dass ich eine Eisenkette um den Hals getragen hatte. Mit 3, 4 Jahren war ich noch nicht ich selbst. War bloß ein Beginn, ein Strom von Leben, der noch nicht in meinem Körper, noch nicht in einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort erstarrt war. In dieser Periode kämpfte noch alles in mir, was ich in zehntausenden Daseinsformen gewesen war, um sich in meinem Wesen zu vereinen und ich selbst zu werden.
Die Zwangsjacke. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jack London.
Seltsam, nicht wahr? Aber ich habe über das alles sehr viel nachgedacht. In grauenvollen Nächten und jahrelanger Einsamkeit war ich mit meinen vielen Daseinsformen allein und hatte Muße, sie zu betrachten und mich mit ihnen anzufreunden. Es war nicht meine Stimme, die im Alter von 3, 4 Jahren des Nachts aufschrie, aus Angst vor Dingen, die ich weder kannte noch kennen konnte. Und ebenso verhielt es sich mit meinem Zorn und mit meinen Freuden. Es waren fremde Stimmen, die aus mir schrien. Stimmen, die Männern und Frauen früherer Zeitalter, die dem Schattenheer meiner Vorfahren angehörten. In mein Wutgeheul mischte sich das Geheul wilder Kreaturen, die älter sind als die uns bekannte Welt. Und in meinen zornigen Schrei schwang das Tiergebrüll der Urzeit mit. Und das eben ist das Geheimnis. Blut sehen. Das ist es, was mein jetziges Leben vernichtet hat. Deshalb werde ich in wenigen Wochen aus dieser Zelle auf eine hohe Plattform mit schwankendem Boden geführt werden, die oben mit einem Strick geschmückt ist. Und dort wird man mich an meinem Halse aufhängen, bis ich tot bin. Dieser Blutrausch hat alle meine Existenzen vernichtet, denn er ist mein verhängnisvolles Erbe aus der Zeit des Urschlamms und des Gewürms, als die Welt noch jung war. Nein, ich bin weder ein Narr noch wahnsinnig. Ich heiße Daryl Standing. Vor 8 Jahren war ich Professor der Ackerbaukunde an der Universität von Kalifornien. Vor 8 Jahren wurde die verträumte kleine Universitätsstadt Berkeley aufgeschreckt. Professor Haskell war in einem Laboratorium des Bergbauinstituts ermordet worden. Der Mörder hieß Daryl Standing. Ich bin Daryl Standing. Ich wurde auf frischer Tat ertappt. Ich will jetzt nicht über Recht und Unrecht im Fall Professor Haskell streiten. Es war eine ganz private Angelegenheit. Worauf es ankommt, ist, dass ich in einem Wutanfall rot sah und in einer verhängnisvollen Besessenheit. Sie ist zu allen Zeiten mein Fluch gewesen. Meinen Kollegen tötete. Die Gerichtsprotokolle beweisen, dass ich es tat, und ausnahmsweise stimme ich hierin mit der Justiz überein. Sehr bald wird man mich holen und aufhängen. Nicht, weil ich Professor Haskell getötet habe, dafür bekam ich lebenslänglich, sondern weil ich eines Überfalls auf einen Wärter für schuldig befunden wurde. Und darauf steht im Gesetz die Todesstrafe. Ich bin jetzt 44. Die letzten 8 Jahre habe ich im Zuchthaus verbracht. 5 davon im Dunkeln. Einzelhaft nennt man das. Jene, die es erlebt haben, nennen es lebendig begraben sein. Doch in diesen 5 Jahren des lebendig begraben Seins ist es mir gelungen, eine Freiheit zu erringen, wie sie nur wenige Menschen gekannt haben. Obwohl ich am strengsten von allen Gefangenen gehalten wurde, habe ich nicht nur die Welt, sondern auch die Zeit durchstreift. Jene, die mich vor ein paar Jahren einmauerten, schenkten mir, ohne es zu wissen, Jahrhunderte. 5 Jahre lang war ich ein Sternenwanderer. Nach meiner Verurteilung wurde ich in das Zuchthaus von St. Quentin gebracht, um hier den Rest meines natürlichen Lebens zu verbringen. Ich erwies mich als unverbesserlich. Unverbesserlich sein ist etwas Furchtbares, jedenfalls nach Auffassung der Gefängnisbehörden. In diese Kategorie wurde ich wegen meines Abscheus vor unnützer Arbeit eingereiht. Denn in Bezug auf sinnlose Arbeit ist das Gefängnis hier, wie alle Gefängnisse, ein Skandal. Man schickte mich in die Jutefabrik und natürlich hat mich die Zeit- und Kraftvergeudung dort irritiert. Ich lehnte mich dagegen auf und versuchte den Wärtern bessere Arbeitsmethoden beizubringen. Sie machten deswegen Meldungen über mich, sperrten mich in eine Zelle ohne Licht und ohne Nahrung. Als ich herauskam, versuchte ich wieder unter den unmöglichen Verhältnissen in den Webstuben zu arbeiten. Wieder rebellierte ich, wieder wurde ich in eine Zelle geworfen und in die Zwangsjacke gesteckt. Ich wurde auf eine Pritsche gespannt und gepeitscht. Man legte mir Daumenschrauben an. Ich wurde von stumpfsinnigen Gefängniswärtern geprügelt, die gerade klug genug waren, zu begreifen, dass ich anders als sie und nicht so dumm war, weshalb die Wärter mich hassten und zum Unverbesserlichen stempelten. Intelligente Menschen sind grausam. Stumpfsinnige Menschen sind unsagbar grausam. Die Wärter und die Menschen, die über mir waren, vom Direktor abwärts, waren stumpfsinnige Ungeheuer. Im Gefängnis gab es einen Strafgefangenen, der Cecil Winwood hieß und behauptete, ein Dichter zu sein. Er hatte bereits mehrmals gesessen, aber weil er ein gerissener Lump war, lautete sein Urteil nur auf 7 Jahre. Mit einem guten Führungszeugnis konnte er diese Strafzeit noch verkürzen. Um sich beim Direktor, der Gefängnisleitung und selbst beim Gouverneur von Kalifornien einzuschmeicheln, heckte dieser Cecil Winwood einen Fluchtversuch großen Stils aus. Es gelang ihm, 40 der Abgebrühtesten im Zuchthaus für seinen Fluchtplan zu gewinnen. Wieder und wieder setzte er ihnen zu und prahlte mit der Macht, die er hier im Gefängnis besaß, weil er Schreiber im Direktionsbüro war und Zugang zur Apotheke hatte. Aber es galt auch, den Aufseher zu überzeugen. Ihm berichtete Cecil Winwood täglich, welche Fortschritte der Ausbruchversuch machte. Alles Erfindungen seiner Fantasie. Captain Jamie verlangte Beweise und Winwood lieferte sie ihm.
Und?
Heute Nacht schmuggelt Summerface 1 Dutzend Pistolen herein. Wenn er das nächste Mal Ausgang hat, bringt er die Munition. Heute wird er mir in der Bäckerei die Waffen aushändigen. Dort haben sie einen guten Spitzel. Er wird ihnen morgen Bericht erstatten.
Summerface, der Wärter, der in dieser Nacht Dienst hatte, war ein einfältiger, braver Bursche und nicht darüber erhaben, sich auf ehrliche Weise einen Dollar zu verdienen, indem er Tabak für die Gefangenen einschmuggelte. An diesem Abend brachte er 15 Pfund Zigarettentabak aus San Francisco mit. Das hatte er schon öfter getan. Ohne Böses zu ahnen, übergab er Winwood auch an diesem Abend ein großes, festes, in Papier eingeschlagenes Paket mit Tabak. Der Bäckerspitzel sah, dass Winwood ein Paket erhielt und meldete es dem Inspektor.
Das Zeug kam tatsächlich, wie du gesagt hast.
Ja, und sogar genug, um das halbe Gefängnis in die Luft zu sprengen.
Genug? Wovon?
Dynamit und Sprengpatronen. Insgesamt 35 Pfund. Ihr Spitzel sah, wie Summerface es mir übergab.
35 Pfund Dynamit? Wo ist es? Ich will's haben. Führ mich sofort hin.
Ich hab es versteckt.
Nun gut, bring mich augenblicklich hin.
Aber es gab kein Paket Sprengstoff, zu dem man ihn hätte hinführen können, denn es existierte bloß in der Fantasie des elenden Winwood. Wie Captain Jamie und auch Winwood später vor der Direktion angaben, behauptete Winwood auf dem Weg zu dem angeblichen Versteck, dass er und ich das Dynamit gemeinsam auf die Seite gebracht hätten. Ich, der ich eben 5 Tage Dunkelzelle und 80 Stunden Zwangsjacke hinter mir hatte. Ich, der ich, und das konnte auch der dümmste Wärter sehen, zu schwach war, um in der Webstube zu arbeiten. Ich, dem man einen Tag freigegeben hatte, um mich von der furchtbaren Martha zu erholen. Ich sollte beim Verbergen des nicht existierenden Dynamits mitgeholfen haben.
Wo ist das?
Mein Gott, Standing hat mich betrogen. Er hat das Dynamit genommen und anderswo versteckt.
Was sollte Captain Jamie tun? Er war überzeugt, dass 35 Pfund Dynamit im Gefängnis versteckt und 40 lebenslängliche zur Flucht bereit wären. Er verhörte Summerface und obwohl dieser darauf beharrte, dass das Paket nur Tabak enthalten habe, glaubte man Winwood. Der schwor, es sei Dynamit gewesen. Zu diesem Zeitpunkt betrete ich die Szene. Oder besser gesagt, ich trete ab. Denn man schaffte mich aus dem Sonnenschein und dem Tageslicht in die Dunkelzelle, wo ich 5 Jahre lang dahin vegetierte.
Jetzt kommt niemand mehr an das Dynamit. Nur Standing weiß, wo es versteckt ist. Und solange er in Einzelhaft ist, kann er es nicht ausplaudern. Die Leute sind zur Flucht bereit. Wir können sie auf frischer Tat ertappen. Ich werde ihnen mitteilen, dass es um 2 Uhr losgeht und dass ich, sobald die Wachen betäubt sind, die Zellen öffnen und ihnen die Pistolen aushändigen werde.
Winwood, ist das sicher?
Captain, wenn Sie heute Nacht um 2 Uhr die 40 von mir genannten Männer nicht fertig angezogen und zur Flucht bereit vorfinden, dann können Sie mir für den Rest meiner Strafe einzelhaft aufbrummen. Glauben Sie mir.
Die 40 Lebenslänglichen wurden auf frischer Tat ertappt. Was machte es aus, dass sie nachher beteuerten, Winwood hätte den Fluchtversuch geplant? Die Direktion war einhellig überzeugt, dass die 40 logen, um ihr Leben zu retten. Die Begnadigungskommission war der gleichen Meinung, denn nach knapp 3 Monaten wurde Winwood, diese verabscheuungswürdige Kreatur, entlassen. Cecil Winwood lebt immer noch, während ich von allen Betroffenen der Allerunschuldigste in wenigen Wochen am Galgen baumeln werde. 2-mal musste ich vor der versammelten Gefängnisleitung erscheinen. Man versuchte mich abwechselnd freundlich zu überreden oder brutal einzuschüchtern. Im Wesentlichen machte man mir 2 Vorschläge. Wenn ich das Dynamit auslieferte, würde man mir eine formelle Strafe von 30 Tagen Einzelhaft aufbrummen und mich dann in der Gefängnisbibliothek beschäftigen. Sollte ich weiter störrisch bleiben und nicht verraten, wo das Dynamit sei, dann würde ich meine gesamte Strafzeit in Einzelhaft abbüßen. In meinem Fall also das ganze Leben. Was sollte ich tun? Ich konnte sie beim besten Willen nicht zu dem Dynamit führen, das es nicht gab. Also trug man mich zu den Einzelzellen. Ich bekam Nummer 1. In Nummer 5 lag Ed Morrell. Auf 12 Jake Oppenheimer. Er war seit 10 Jahren dort. Ed Morrell saß erst seit 1 Jahr in seiner Zelle. Er hatte 50 Jahre aufgebrummt bekommen. Jake Oppenheimer war ein lebenslänglicher, so wie ich. Es war daher anzunehmen, dass wir 3 ziemlich lang dort unten bleiben würden. Die Stunden in der Einzelzelle rannen endlos dahin. Bloß die Ablöse der Wachen und der Wechsel von Tag und Nacht markierten die Zeit. In der Einzelzelle bedeutete Tag einen fahlen Lichtschein, der aus der hellen Außenwelt hereinkroch. Nie reichte das Licht aus, um zu lesen. Es gab auch nichts zu lesen, man konnte bloß daliegen und grübeln. Und grübeln. Die Zeit floss träge und langsam dahin. Ich spielte Spiele mit Fliegen. Gewöhnlichen Stubenfliegen, die mit dem fahlen Licht in meine Zelle kamen. Was mir gerade in der ersten Zeit half, nicht in totale Apathie zu verfallen. Nicht immer aber war es still in meiner einsamen Zelle. Schon sehr bald hörte ich in unregelmäßigen Abständen ein leises Klopfen. Von weiter weg konnte ich ein noch schwächeres Klopfen vernehmen. Die Sache war einfach zu erklären. Wie jeder Häftling in St. Quentin wusste ich, dass die beiden Männer im Einzelarrest Morrell und Oppenheimer waren. Ich wusste auch, dass die beiden sich mittels Klopfzeichen verständigen und dafür bestraft wurden. Dass sie einen einfachen Code benutzten, davon war ich überzeugt. Dennoch verbrachte ich viele Stunden mit dem vergeblichen Versuch, ihn zu entschlüsseln. Als ich es endlich geschafft hatte, erwies er sich als banaler Trick. Sie wechselten nicht nur jeden Tag den Buchstaben, mit dem sie den Code begannen, sondern auch bei jedem Gespräch, ja oft mitten in einer Unterhaltung. So kam der Tag, an dem ich den richtigen Buchstaben erriet, 2 klaren Sätzen zuhörte und beim nächsten kein Wort mehr verstand. Aber diese ersten Sätze...
Sag, Ed,
Was würdest du jetzt für Zigarettenpapier und ein Päckchen Tabak geben?
Für ein 5-Cent-Päckchen würde ich 20 Stunden Jacke in Kauf nehmen.
Aufhören zu klopfen, Moran!
Der Uneingeweihte glaubt vielleicht, dass einem zu lebenslänglicher Einzelhaft Verurteilten bereits das Schlimmste zugestoßen ist, was einem Menschen überhaupt zustoßen kann. Und dass ein Wärter daher keine Möglichkeit hat, seinen Befehl durchzusetzen. Das ist ein Irrtum. Es bleibt immer die Zwangsjacke. Es bleibt das Hungern, die Misshandlung. Also hörten die Klopfsignale auf. Und als sie abends wieder begannen, verstand ich kein Wort. Wie gewöhnlich hatten sie den ersten Buchstaben des Codes geändert. Aber ich hatte zumindest das Prinzip erfasst und nach ein paar Tagen kehrte die Reihenfolge wieder, die ich verstand. Ich wartete keinen Augenblick. Hallo?
Hallo, Fremder.
Willkommen in unserer Gemeinde.
Sie wollten wissen, wer ich war, warum man mich zur Einzelhaft verurteilt hatte und für wie lang. Doch das alles konnte warten, bis ich ihr System des Codebeginns erlernt hatte. Nachdem ich es verstand, begannen wir uns zu unterhalten. Das war ein großer Tag. Die kindliche Auffassung, wonach das Gedächtnis das sei, womit man vergisst, enthält mehr als ein Quäntchen Wahrheit. Vergessen können bedeutet Gesundheit. Fortwährendes Sich-Erinnern bedeutet Besessenheit und Wahnsinn. Mein Problem in der Einzelzelle, wo mich unaufhörliche Erinnerungen beinahe überwältigten, war das Vergessen können. Wenn ich mit Fliegen spielte, Schachprobleme löste oder mich mit meinen Nachbarn durch Klopfzeichen verständigte, vergaß ich wenigstens teilweise. Aber ich wollte imstande sein, völlig zu vergessen. Auch nachdem ich die Klopfsprache erlernt hatte, wurden mir die Stunden des Wachseins unerträglich lang. Endlich gelang es mir durch Selbsthypnose, in der ich mich unermüdlich übte, mein Bewusstsein auszuschalten und mein Unterbewusstsein zu erwecken. Doch dieses Unterbewusstsein war schwer in Zaum zu halten. Es durchwanderte nach eigenen Gesetzen Traum und Wahnsinn, ohne Rücksicht auf Zusammenhänge oder den zeitlichen Ablauf von Geschehnissen. Das also war mein Problem. Ich wusste, dass unzählige Erinnerungen an andere Leben in mir ruhten. Aber ich konnte nur wie ein Irrer durch diese Erinnerungen hin und her rasen, ohne eine davon wirklich festzuhalten, mir zu vergegenwärtigen. Doch dann trat der Tod in mein Leben. Ich erlernte den Trick. Admiral brachte ihn mir bei. Es fing mit Direktor Atherton und Captain Jamie an. Sie kamen in meine finstere Zelle und sagten mir ohne Umschweife, sie würden mich in der Zwangsjacke verrecken lassen, wenn ich nicht endlich verrate, wo das Dynamit sei. Und zwar würden sie das ganz offiziell tun, ohne ihre Stellungen im geringsten zu gefährden. Mein Tod würde in der Registratur mit dem Vermerk Folge natürlicher Ursachen eingetragen werden. Denn so viel ist sicher, in den Gefängnissen werden auch heute noch Menschen umgebracht. Genauso wie in den Tagen, als die ersten Gefängnisse erbaut worden waren. Ich erinnere mich gut an das erste Mal, als sie mich dort unten im Kerker in die Zwangsjacke steckten. Damals arbeitete ich noch in der Jutefabrik und wurde bestraft, weil ich, ein neuer Sträfling, meine Tüchtigkeit unter Beweis stellte und dem dümmlichen Aufseher der Webstube ein paar Tipps gab, wie er den Arbeitsvorgang verbessern könnte. Ich wurde in den Gefängniskeller geführt. Ich sollte mich mit dem Gesicht nach unten auf das ausgebreitete Segeltuch legen. Ich weigerte mich. Einer der Wärter bohrte mir den Daumen in den Hals. Ein anderer bearbeitete mich mit den Fäusten. Schließlich legte ich mich nieder, wie man es mir befohlen hatte. Und weil mein Widerstand die Wärter geärgert hatte, schnürten sie mich besonders fest ein. Dann rollten sie mich wie eine Wurst, bis ich auf dem Rücken lag. Anfangs schien es gar nicht so schlimm. Als sie mit lautem Krach die Tür zuschlugen und mich in tiefer Dunkelheit zurückließen, war es 11 Uhr morgens. Einige Minuten lang spürte ich bloß eine unangenehme Beengtheit, an die ich mich, so dachte ich, in meiner Naivität vermutlich gewöhnen würde. Das Gegenteil trat ein. Mein Herz begann zu klopfen und meine Lungen schienen außerstande, genügend Luft einzuatmen. Dieses Erstickungsgefühl war entsetzlich und jeder Herzschlag drohte, meine Lungen zu sprengen. Ich begann zu schreien, zu brüllen, zu heulen wie ein Wahnsinniger. Die Ursache war ein plötzlicher Stechen der Schmerz in der Herzgegend. Sterben ist nicht schwer, aber langsam und qualvoll zu sterben, das ist furchtbar. Wie ein gefangenes wildes Tier durchlebte ich alle Stadien der Angst und schrie und heulte, bis mir klar wurde, dass dieses Schreien meinem Herzen nur noch mehr Schmerzen zufügte und die letzte Luft aus meinen Lungen trieb. Ich gab auf und lag lange Zeit ganz still. Damals erschien es mir wie eine Ewigkeit, aber es war kaum mehr als eine Viertelstunde. Die Atemnot machte mich schwindlig und mein Herz hämmerte, als wollte es meine Umschnürung sprengen. Wieder verlor ich die Herrschaft über mich und schrie um Hilfe.
Ich sterbe!
Du gehst mir auf die Nerven!
Aber ich sterbe tatsächlich!
Wozu dann die Aufregung? Dann hast du es hinter dir. Schrei dir die Lunge aus, wenn du willst, aber schrei nicht so laut. Du störst meinen Schönheitsschlaf. Mir geht es nicht besser als dir. Und meine Jacke ist bestimmt genauso eng. Ich will schlafen und vergessen.
Seit wann steckst du in der Jacke?
Seit vorgestern.
Ich meine in der Jacke.
Seit vorgestern, mein Freundchen.
Großer Gott.
Ja, mein Freundchen. 50 Stunden und mich hörst du deswegen kein Geschrei machen. Sie traten mit den Füßen auf meinen Rücken, um mich festzuschnüren. Und das Ding sitzt fest. Das kannst du mir glauben. Du bist hier nicht der Einzige, dem es dreckig geht. Und dabei bist du kaum eine Stunde drin.
Ich bin seit vielen, vielen Stunden festgeschnürt.
Das glaubst du vielleicht. Aber es stimmt nicht. Ich weiß, dass du kaum eine Stunde drin bist, weil ich gehört habe, wie sie dich eingeschnürt haben.
Wie lange musst du es noch aushalten?
Das weiß Gott allein. Captain Jamie ist wütend auf mich und wird mich erst herauslassen, wenn ich nah am Verrecken bin. Und jetzt, mein Freund, werde ich dir einen guten Rat geben. Mach das Maul zu und vergiss, wo du bist. Schreien und brüllen wird dir hier wenig nützen. Du musst einfach vergessen. Versuch, an jedes Mädel zu denken, das du in deinem Leben gekannt hast. Damit können Stunden vergehen. Vielleicht hast du das Gefühl, ohnmächtig zu werden. Nun, dann bist du eben ohnmächtig. Wenn die Mädchen nicht mehr helfen, dann denkst du an die Kerle, die dich hierher gebracht haben und was du ihnen antun wirst, falls du jemals die Gelegenheit dazu bekommen solltest.
Ich habe meine 24 Stunden in der Jacke überstanden. Und ich bin von da an nicht mehr derselbe gewesen. Ich meine nicht körperlich, obwohl ich, als sie mich am nächsten Tag losbanden, halb gelähmt war und kaum kriechen konnte. Nein, ich meine geistig und moralisch. Die brutale körperliche Tortur bedeutete eine tiefe Demütigung, eine Beleidigung für mein Gerechtigkeitsgefühl. Als sie mich damals mit Fußtritten zum Aufstehen zwang, ahnte ich nicht, dass mir eines Tages 24 Stunden in der Jacke nichts, rein gar nichts bedeuten würden. Dass ich nach 100 Stunden in der Jacke lächeln würde, wenn meine Peiniger kamen. Und dass dieses Lächeln auch nach 240 Stunden nicht weichen würde. Ja. 240 Stunden. Das heißt 10 Tage und 10 Nächte in der Zwangsjacke.
Standing. Entweder du sagst, was du von dem Dynamit weißt, oder ich lass dich in der Zwangsjacke krepieren. Härtere Burschen als du sind dabei weich geworden. Du hast die Wahl, Dynamit oder dein Ende.
Dann wird es wohl mein Ende sein, Herr Direktor. Denn ich weiß nichts von dem Dynamit!
Niederlegen. Captain Jamie, fixieren Sie ihn.
Sehr wohl, Sir.
Standing, hör zu. Was du bis jetzt verspürt hast, ist nichts gegen das, was dir bevorsteht. Besser, du rückst jetzt mit der Sprache heraus und ersparst uns die Mühe. Ich halte mein Wort. Ich sagte Dynamit oder dein Ende. Entscheide dich.
Sie können doch wohl nicht glauben, dass ich das alles zu meinem Vergnügen aushalte. Ich habe nichts zu gestehen. Gern würde ich meine rechte Hand dafür geben, Ihnen das Dynamit zeigen zu können.
Ich kenne diese studierten Herren ganz gut. In euren Köpfen setzen sich die seltsamsten Ideen fest. Und dann werdet ihr stur wie Esel. Enger, Jamie, das ist nicht fest genug.
Ja.
Standing, wenn du es nicht zugibst, kannst du das Kreuz machen. Und dabei bleibt's.
Glaubst du, es ist aus mit dir?
Es sieht so aus, wenn sie das noch lange so weiterspielen. Machen sie mich fertig.
Lass dich nicht unterkriegen. Es gibt ein Mittel. Ich habe es in den Verliesen gelernt, als man Matthew mich beinahe zu Tode folterte. Ich habe es überstanden. Matthew ging drauf. Hätte ich den Trick nicht gelernt, so wäre ich krepiert wie er. Bevor du ihn versuchst, musst du erst einmal sehr schwach sein. Wenn du es probierst, solange du noch bei Kräften bist, dann klappt es nicht und damit hast du deine Chance vertan. Ich habe den Fehler begangen, Jake davon zu erzählen, dass er noch kräftig war. Und natürlich missglückte sein erster Versuch und ein solcher Fehlschlag vereitelt alle weiteren Versuche, auch wenn man sehr geschwächt ist. Jake glaubt nicht einmal daran. Er denkt, ich mache mich lustig über ihn. Stimmt's, Jake?
Lass dir nichts vormachen, Daryl. Das Ganze ist ein Ammenmärchen.
Schieß los.
Der Trick besteht darin, in die Jacke zu sterben. Dich zum Sterben zu zwingen. Ich weiß, du verstehst mich nicht, aber warte nur. Du weißt ja, wie es ist, wenn ein Arm oder ein Bein einschläft. Das kannst du nicht steuern, aber es ist die Grundlage, die Idee, die man vervollkommnen muss. Wart nicht, bis deine Arme oder Beine einschlafen. Lieg ruhig auf deinem Rücken, so gut du kannst, und setz deinen Willen ein. Du musst ununterbrochen an etwas Bestimmtes denken. Du musst fortwährend ganz fest glauben. Wenn du nicht glaubst, dann ist alles im Eimer. Und das, woran du denken und glauben musst, ist... Dein Körper ist eine Sache und dein Geist ist eine andere Sache. Du bist du und dein Körper ist etwas anderes, das dir piepegal sein kann. Dein Körper zählt nicht. Du bist der Herr, du brauchst keinen Körper. Und während du das fortwährend denkst und daran glaubst, beweist du es, indem du deinen Willen benutzt. Du lässt deinen Körper sterben.
Wie?
Du beginnst mit den Zehen. Du lässt eine nach der anderen absterben. Wenn dein Wille stark genug ist, werden deine Zehen absterben. Das ist das Schwerste, anfangen zu sterben. Und wenn einmal eine Zehe tot ist, dann geht es leichter.
Dann musst du nichts mehr glauben, dann weißt du es. Dann bietest du all deine Willenskraft auf, um deinen ganzen Körper sterben zu lassen. Ich weiß, wovon ich rede, Daryl. Sobald man einmal mit dem Sterben begonnen hat, dann geht es wie von selbst weiter. Allmählich sterben deine Beine bis zu den Knien ab, dann bis zu den Schenkeln. Aber du bist immer noch der, der du immer gewesen bist. Nur dein Körper spielt langsam nicht mehr mit. Er scheidet aus.
Und was geschieht dann?
Wenn dein Körper völlig tot ist und du doch noch da bist, dann machst du dich aus dem Staub und lässt deinen Körper einfach zurück. Sobald du deinen Körper verlassen hast, bist du auch aus der Zelle heraus. Steinerne Mauern und Eisentüren können einen Körper einschließen, aber nicht den Geist. Das hast du bewiesen. Du bist außerhalb deines Körpers. Du kannst deinen Körper von außen anschauen. Ich habe das schon dreimal getan. Ich stand neben meinem Körper, der auf der Erde lag, und sah ihn an. Siehst du, das ist der Jammer mit Jake. Er kann nicht glauben. Als er es versuchte, war er zu kräftig und es gelang nicht. Jetzt glaubte ich, nehme ihn hoch.
Wenn du stirbst, dann bist du tot. Und Tote bleiben tot.
Ich war dreimal tot.
Und lebst, um uns davon zu erzählen.
Daryl, wenn du den Trick lernst, dann kannst du dem Direktor ins Gesicht lachen. Sobald du deinen Körper auf diese Weise sterben lassen kannst, ist es ganz gleich, wie lange man dich in der Jacke lässt. Du leidest nicht. Und dein Körper leidet auch nicht. Es soll vorgekommen sein, dass ein Mensch ein ganzes Jahr lang geschlafen hat. Genauso wird es deinem Körper ergehen. Er bleibt einfach in der Jacke und wartet auf deine Rückkehr. Versuch es nur. Du weißt jetzt den Weg.
Morells Methode war offensichtlich das genaue Gegenteil meiner Methode der Selbsthypnose. Und das faszinierte mich. Nach meiner Methode schwand das Bewusstsein als erstes. Nach seiner Methode blieb das Bewusstsein die ganze Zeit erhalten und verließ, sobald der Körper gefühllos war, die engen Mauern von St. Quentin, um auf die Reise zu gehen. Jedenfalls war es ein Versuch wert. Überdies erschien am nächsten Morgen Direktor Atherton in meiner Zelle und schien entschlossen, mich umzubringen. Captain Jamie, Dr. Jackson und Al Hutchins begleiteten ihn. Al Hutchins hatte 40 Jahre abzusitzen und hoffte auf Begnadigung. Seit 4 Jahren war er der Sprecher der Gefangenen von St. Quentin.
Doktor, untersuchen Sie ihn. Kann er es aushalten?
Ja.
Wie ist das Herz?
Ausgezeichnet.
Glauben Sie, er hält 10 Tage durch, Doktor?
Bestimmt.
Ich glaube nicht. Aber wir wollen es trotzdem versuchen. Standing, ich habe lang genug Nachsicht geübt. Jetzt habe ich genug von deiner Starrköpfigkeit. Meine Geduld ist erschöpft. Dr. Jackson sagt, du könntest es 10 Tage in der Jacke aushalten. Rechne dir deine Chancen selbst aus. Aber ich werde dir noch eine letzte Gelegenheit geben. Sag, wo das Dynamit ist. In dem Augenblick, in dem ich es habe, lasse ich dich heraus. Du kannst baden, dich rasieren, saubere Kleidung anziehen. 6 Monate kannst du dich im Spital voll fressen. Und dann wirst du Aufseher in der Bibliothek. Mehr kannst du wirklich nicht verlangen. Außerdem verrätst du niemanden. Du bist der Einzige in St. Quentin, der weiß, wo das Dynamit versteckt ist. Du schadest keinem, wenn du nachgibst. Und dir wird es von dem Augenblick an bestens ergehen. Oder aber, wenn du störrisch bleibst, fangen wir gleich mit den 10 Tagen an.
Herr Direktor, sehen Sie, wie ich lächle. Werden Sie, wenn ich beim Aufstehen nach 10 Tagen noch ebenso lächle, Morell und Oppenheimer, ihr einen Beutel Tabak und Zigarettenpapier geben.
Sind Sie nicht närrisch, diese Studierten?
Dafür wirst du besonders gut verschnürt.
Es war bloß ein Vorschlag. Sie können mich so fest schnüren, wie Sie wollen. Aber werden Sie, wenn ich in 10 Tagen noch lächle, Morell und Oppenheimer den Tabak geben?
Du bist deiner Sache sehr sicher?
Ja, deshalb schlage ich es ja vor. Geben Sie mir 100 Tage und ich werde immer noch lächeln.
Ich glaube, 10 Tage werden dich erledigen, Standing.
Werden Sie auch das Geld für die beiden Säckchen Tabak nicht verlieren? Warum zögern Sie also?
Gut, Standing, ich bin einverstanden. Aber in den 10 Tagen wirst du einiges erleben, darauf kannst du dich verlassen. Dreht ihn um, Jungs, und schnürt ihn noch fester, dass ihm die Rippen krachen. Hutchins, zeig ihm, dass du dein Geschäft verstehst.
Sir, ist es nicht eng?
Zum Teufel. Ich versichere Ihnen, den kann nichts umbringen. Sonst wäre schon längst verreckt.
Hut ab, Hutchins. Du verstehst dein Geschäft. Dreh ihn um. Wir wollen ihn uns ansehen.
So, Standing. Und jetzt lach, verdammt nochmal. Zeig das Lächeln, mit dem du so geprahlt hast. Komm, lächle, Standing.
Während meine Lungen nach ein wenig Luft rangen, während mein Herz zu zerspringen drohte, während mir beinahe die Sinne schwanden, gelang es mir dennoch, meinen Peiniger anzulächeln. Die Tür fiel krachend ins Schloss und es war nun beinahe ganz dunkel. Ich begann, meine Willenskräfte anzuspannen, aber dennoch spürte ich infolge der mangelhaften Blutzirkulation das bekannte Kribbeln in den Gliedern. Ich konzentrierte mich ganz auf die kleine Zehe meines rechten Fußes und befahl dieser Zehe, aus meinem Bewusstsein zu verschwinden. Ich befahl ihr, zu sterben. Es gab einen harten Kampf, Morell hatte mich darauf vorbereitet, aber ich wusste, dass diese Zehe sterben wird. Und ich wusste, wann es soweit war. Die Macht meines Willens hatte sie Glied für Glied sterben lassen. Der Rest war einfach, aber ich muss zugeben, es dauerte lang. Glied um Glied hörten alle meine Zehen, eine nach der anderen zu leben auf. Glied um Glied starben auch meine Füße, bis ich schließlich unterhalb der Knie kein Leben mehr verspürte. Nach einer Stunde war mein ganzer Körper bis zu den Hüften leblos und ich fuhr fort, den Tod in meinen Körper zu zwingen. Als die Leblosigkeit in die Herzgegend vordrang, begann sich mein Bewusstsein zum ersten Mal zu trüben. Aus Angst, es zur Gänze zu verlieren, konzentrierte ich mich auf meine Finger. Mein Denken wurde wieder klar und bald waren Hände, Arme und Schultern erstorben. Zu diesem Zeitpunkt war mein ganzer Körper tot, außer meinem Kopf und einem Stückchen der Brust. Kein heftiges Herzklopfen dröhnte mehr in meinem Gehirn. Mein Herz pochte ruhig, aber langsam. Hätte ich es gewagt, in diesem Augenblick Freude zu empfinden, so wäre es die Freude über das Aufhören aller Empfindungen gewesen. Hier beginnen meine Erfahrungen von denen Morells abzuweichen. Immer noch automatisch meinen Willen einsetzend, verfiel ich allmählich in einen Dämmerzustand, der jenem zwischen Schlaf und Erwachen ähnelt. Es war mir, als würde sich mein Gehirn innerhalb des Schädels, der sich nicht veränderte, unglaublich erweitern. Hin und wieder leuchteten und blitzten Lichter auf. Sekundenlang schien auch ich selbst nicht mehr zu existieren, um im nächsten Augenblick wiederzukehren, immer noch Bewohner einer fleischlichen Hülle, die allmählich von mir abfiel. Ich versuchte, meine Brust und mein langsam schlagendes Herz zu spüren. Meine Willensanstrengung hatte Erfolg gehabt. Ich besaß keine Brust mehr und kein Herz. Ich war bloß ein Geist, eine Seele, ein Bewusstsein in einem Gehirn, das nicht klar arbeitete. Und dieses Gehirn dehnte sich, obwohl immer noch in meinem Schädel eingeschlossen, immer weiter aus. Und plötzlich war ich fort. Inmitten zuckender Blitze ließ ich mit einem einzigen Sprung das Gefängnis und den kalifornischen Himmel hinter mir. Ich befand mich unter den Sternen. Ich war ein Kind. Ich trug dünne, pastellfarbene Gewänder, die im Licht der Sterne schimmerten. Diese Gewänder stammten aus Erinnerungen meiner Kindheit, als ich Zirkusartisten beobachtet und auch eine ganz bestimmte Vorstellung vom Aussehen der Engel hatte. So gekleidet wanderte ich lange zwischen den Sternen umher. Und wenn ich lange sage, gilt es, sich die ungeheure Ausdehnung der Zeit vor Augen zu halten, die mein Gehirn bewerkstelligt hatte. Jahrhundertelang flog ich durch den Weltraum. Allmählich fühlte ich, dass ich müde wurde, dass ich einschlief und dass es ein wundervoller Schlaf war. Hin und wieder regte ich mich schläfrig. Man beachte das Wort, ich regte mich tatsächlich. Ich bewegte Beine und Arme. Ich spürte ein reines, weiches Laken auf meiner Haut und herrliches Wohlbehagen. Es war wunderbar. Wie verdurstend in der Wüste von sprudelnden Quellen träumen, so hatte ich von der Befreiung aus der Jacke geträumt, von Sauberkeit statt Dreck, von glatter, gesunder Haut anstelle meiner armen, pergamentartigen Hülle. Doch es kam anders. Ich erwachte. Ich war ich selber. Aber ich war nicht Daryl Standing. Der hatte mit dem Wesen, das ich war, nicht mehr zu schaffen als die verwitterte Haut des Daryl Standing mit der weichen, kühlen Haut dieses neuen Körpers, der nun der meine war. Und ich wusste auch nichts von Daryl Standing. Was ganz natürlich war. Denn Daryl Standing war noch nicht geboren und würde jahrhundertelang noch ungeboren bleiben.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Mit euch, Pasquini, will ich kurzen Prozess machen. Um nichts in der Welt will ich, dass ihr säumt, während Fortini auf euch wartet. Euch, Raoul de Goncourt, werde ich bestrafen, weil ihr es verdient, dass ihr euch in solch schlechter Gesellschaft mir treibt. Ihr seid fett und kurzatmig. Mit euch werde ich spielen, bis euer Fett schmilzt und eure Lungen keuchen wie löchrige Blasbälge pfeifen. Und ihr, de Ville Ardoin nun. Ich habe noch nicht beschlossen, wie ihr sterben werdet.
Ich kann nichts spüren.
Diese Stimme kannte ich. Sie gehörte Direktor Atherton. Und ich wusste, dass ich Daryl Standing war, der eben über die Jahrhunderte hinweg nach St. Quentin in die Hölle der Zwangsjacke zurückgekehrt war. Ich wusste, dass die Finger, die meinen Hals berührten, Direktor Atherton gehörten. Und ich wusste, dass die anderen Finger Dr. Jacksons Finger waren.
Ich kann nichts spüren.
Sie wissen nicht, wie man den Puls am Hals fühlt. Hier, legen Sie Ihren Finger neben meinen. Spüren Sie etwas, ja?
Ja.
Das dachte ich mir. Ein schwacher,
aber regelmäßiger Herzschlag.
Sir, er hat erst 24 Stunden hinter sich, aber so schlecht war er noch nie beisammen.
Was meinen Sie, Doktor?
Ich sagte Ihnen schon, das Herz ist in Ordnung. Natürlich ist der Herzschlag schwach, aber der Mann simuliert. Da, er lächelt. Was habe ich Ihnen gesagt?
Hast du irgendeine Klage vorzubringen?
Sie könnten die Jacke etwas fester schnüren. Sie ist zu locker. Ich fühle mich direkt verloren darin. Hutchins ist dumm. Er hat keine Ahnung, wie man das richtig macht. Sie sollten ihn in die Weberei stecken, Herr Direktor. Er wird sich als noch unfähiger erweisen als der jetzige Aufseher, und der ist schon hart genug. Und jetzt hinaus mit euch allen. Bitte. Außer es fällt euch noch etwas ein, das ihr mir antun könnt.
Er ist ein Wunder. Er ist ein Wunder.
Standing, du bist tatsächlich ein Wunder. Du hast einen eisernen Willen. Aber ich werde ihn brechen. So wahr ich hier stehe.
Nun, da ich den Trick beherrschte, war es ganz einfach. Und ich wusste, dass es immer einfacher werden würde, je öfter ich diesen Trick anwandte. Hat man einmal den Weg des geringsten Widerstandes gefunden, so wird jede einzelne Wiederholung leichter als die vorhergehende. Und so wickelten sich meine Reisen aus St. Quentin in meine anderen Leben im Lauf der Zeit fast automatisch ab. Als Atherton und seine Leute gegangen waren, brauchte ich nur wenige Minuten, um die wiederbelebten Teile meines Körpers neuerlich sterben zu lassen. Es war ein Tod im Leben. Ein kleiner Tod, der dem Tod auf Zeit ähnlich ist, den man durch ein Narkosemittel erleidet. Und so zog ich wieder fort, in Zeit und Raum. Wieder war völlige Dunkelheit um mich, aus der langsam das Wissen um andere Dinge, um ein anderes Ich zu mir drang.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Die Einwohner von Cedar City haben sich mit den Indianern gegen uns verbündet.
Das sind doch Weiße wie wir. Warum greifen sie uns an?
Das sind Anhänger der Kirche der Heiligen der letzten Tage. Das sind Mormonen. Schwenkt die weiße Fahne. Schwenkt die weiße Fahne!
Niemals habe ich in meinem Leben als Daryl Standing auch nur eine einzige Zeile über diese Siedler, die bei dem Massaker in Mountain Meadows umgekommen sind, gelesen oder von ihnen gehört. Und doch wusste ich von allem, eingeschnürt in der Zwangsjacke in St. Quentin. Ich konnte dieses Wissen nicht aus dem Nichts erfinden, genauso wenig wie ich Dynamit aus dem Nichts schaffen kann. Diese Dinge lassen sich nur auf eine Weise erklären. Sie kommen von meinem geistigen Ich, von dem Geist, der anders als die Materie nicht vergeht. Als ich nach den ersten 10 Tagen in der Jacke von Dr. Jackson wieder ins Bewusstsein zurückgerufen wurde, indem er brutal mein Augenlid hochzog, öffnete ich die Augen und lächelte Atherton an.
Da, er lächelt wieder. Das ist ein Wunder, ein Wunder.
Zu niederträchtig, um zu leben, zu niederträchtig, um zu sterben.
Die 10 Tage sind um, Herr Direktor.
Ja, wir werden dich losbinden.
Das meine ich nicht. Sie haben mein Lächeln gesehen und Sie erinnern sich sicher an unsere Wette. Mit dem Aufbinden können Sie sich Zeit lassen. Aber geben Sie Morell und Oppenheimer den Tabak und das Zigarettenpapier. Dafür schenke ich Ihnen noch ein Lächeln.
Ich kenne Leute von deinem Schlag, Standing. Aber damit wirst du nicht weit kommen. Wenn ich dich nicht breche, so wirst du jedenfalls alle Rekorde in der Zwangsjacke brechen.
Hutchins, binden Sie ihn los.
Ich will nicht die Agonie beschreiben, in der ich mich befand, nachdem sie mich losgebunden hatten. Daran, so wusste ich, würde ich mich noch gewöhnen müssen. Als sie mich endlich allein ließen, döste ich den Rest des Tages halb bewusstlos vor mich hin. Es gibt so etwas wie eine Anästhesie des Schmerzes, die von einem nicht mehr zu ertragenden Schmerz hervorgerufen wird. Diese Art Anästhesie habe ich kennengelernt. Gegen Abend konnte ich in meiner Zelle herumkriechen, war jedoch noch nicht imstande, mich aufzurichten. Ich trank viel Wasser und reinigte mich so gut ich konnte. Aber erst am nächsten Tag gelang es mir mit äußerster Willensanstrengung, etwas zu essen. Ed Morrell wollte natürlich wissen, ob mein Experiment gelungen war. Ich klopfte und klopfte und erzählte alle meine Abenteuer. Als Puddinggesicht Jones kam und wie gewöhnlich ein wenig einnickte, hatten Morrell und Oppenheimer Gelegenheit, auch etwas zu sagen.
Alles nur Träume.
Ja, unsere Erfahrungen sind der Stoff unserer Träume.
Einmal habe ich gehascht. Und da habe ich bestimmt genauso viele Dinge gesehen wie du. Ich glaube, das ist es, was alle Romanschreiber tun. Sie nehmen Hasch, um ihre Fantasie zu beflügeln.
Als mein Körper tot war und mein Geist das Gefängnis verlassen hat, bin ich immer nur Ed Morrell gewesen. Wenn mein Geist umherwandert, dann wandere ich stets in der Gegenwart. Zweimal habe ich meine Mutter besucht und sie beide Male schlafend angetroffen. Über materielle Dinge hatte ich bei meinen Ausflügen keine Gewalt. Ich konnte weder Türen öffnen noch schließen. Ich konnte keinen Gegenstand bewegen und keinen Lärm machen, um meine Anwesenheit kundzutun. Andererseits hatten materielle Dinge keine Macht über mich. Weder Wände noch Türen bildeten Hindernisse für mich. Ich war ein Geist oder vielleicht nur ein Gedanke. Einen halben Block weit von der Wohnung meiner Mutter hat der Kaufmannsladen an der Ecke den Besitzer gewechselt. Ich weiß es, weil ich das neue Schild sah. 6 Monate musste ich warten, bevor ich meiner Mutter schreiben und sie fragen konnte, ob es stimmt. Und sie bestätigte es.
Hast du das Schild gelesen?
Natürlich. Wie hätte ich es sonst gewusst?
Gut. Wenn du willst, kannst du mich überzeugen. Sobald wir einmal einen anständigen Wärter haben, wird er uns einen Blick in die Zeitung erlauben. Du lässt dich in die Zwangsjacke stecken, verlässt deinen Körper und haust ab nach Fusco. Sei gegen 3 Uhr früh, wenn die Morgenzeitungen herauskommen, in der Redaktion. Lies die neuesten Nachrichten, komm zurück und erzähl sie uns. Dann können wir sie mit der Zeitung des Wärters vergleichen. Wenn das, was du erzählt hast, tatsächlich drinsteht, dann glaube ich dir.
Ich werde es bei Gelegenheit versuchen. Aber ich verlasse meinen Körper ungern, sodass ich es nur dann machen werde, wenn die Schmerzen in der Jacke unerträglich werden.
Ja, 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 so ist es immer. Niemand legt Beweise auf den Tisch. Meine Mutter glaubte an Geister. Als ich ein Kind war, sah sie fortwährend Geister und unterhielt sich mit ihnen. Aber kein Geist wollte ihr sagen, wo ihr Mann einen guten Job oder eine Goldmine finden oder das große Los gewinnen könnte. Die Geister erzählten bloß, dass sein Onkel Rheumatismus habe, der Urgroßvater an Schwindsucht gestorben sei und wir innerhalb der nächsten 4 Monate umziehen würden. Das war keine großartige Prophezeiung, denn wir wechselten mindestens 6 Mal im Jahr die Wohnung.
Ja, die Einzelzelle war unser Grab, in dem wir dann und wann mit unseren Knöcheln sprachen wie Geister, die bei einer Seance klopfen. Dennoch war nicht alles hoffnungslos und furchtbar in unserer Schattenwelt. Zum Beispiel lehrte ich Oppenheimer das Schachspiel. Man muss sich vorstellen, was das heißt. Einem 12 Zellen weit entfernten Menschen mittels Klopfsprache etwas zu erklären, ihn zu lehren, sich ein Schachbrett und Figuren vorzustellen, ihm die verschiedenen Züge zu erläutern, ihm das alles so genau beizubringen, dass er imstande ist, mit einem zu spielen. Aber Oppenheimers Verstand war so scharf, dass er schließlich besser spielte als ich. Er, der niemals ein Schachbrett gesehen hatte. Ich kann über eine derartige Manifestation des Willens nur staunen und komme zu dem Schluss, dass hier die echte Realität liegt. Nur der Geist ist wirklich, das Fleisch ist eine ephemere Erscheinung. Wieso, frage ich, kann Materie in irgendeiner Form auf einem imaginären Schachbrett mit imaginären Figuren über ein Vakuum von 12 Zellen hinweg mittels Klopfzeichen Schach spielen? Seit Morel mich den kleinen Tod gelehrt hatte, habe ich es bedauert, nicht gründlicher Geschichte studiert zu haben. Ich hätte vieles, das mir unklar ist, genau identifizieren und richtig platzieren können. So wie die Dinge liegen, bin ich gezwungen, den Weg zu den Zeiten und Orten meiner früheren Existenzen zu erraten und mühsam nachzuvollziehen.
3, 2, 1, 0.
Dies soll der Person, in deren Hände dieses Ruder fallen mag, Auskunft geben, dass Daniel Voss, ein Bürger von Acton in Maryland, einem der Staaten von Amerika, der im Jahre 1809 vom Hafen von Philadelphia an Bord der Brig Negociato mit dem Ziel Freundschaftsinseln abgesegelt ist, im folgenden Februar auf diese öde Insel geworfen wurde, wo er eine Hütte baute und eine Reihe von Jahren lebte und sich von Seehunden ernährte. Als letzter Überlebender der Mannschaft der besagten Brig, die auf eine Eisinsel aufgelaufen und am 25. November 1809 gesunken war. Ich, Daryl Standing, kann nicht umhin, an dieser Stelle eine Schlussfolgerung zu ziehen. Da die Persönlichkeit des Menschen die Summe aller früheren Existenzen darstellt, welche Chance hatte da der Gefängniswärter Atherton, mich durch die Qual der Einzelhaft klein zu kriegen? Ich bin Leben, das überlebte. Ein Gefüge, an dem durch Jahrhunderte gearbeitet worden war. Und in was für Jahrhunderten? Was bedeuteten mir schon 10 Tage und Nächte in der Zwangsjacke? Es kam die Zeit, da ich Direktor Atherton zwang, all seine Pläne aufzugeben. Damit wurde sein Ultimatum Dynamit oder Tod zu einer leeren Drohung. Er sah ein, dass er mich mit der Zwangsjacke nicht umbringen konnte, obwohl er alles nur Erdenkliche versuchte. Zum Beispiel, als er mich in eine doppelte Zwangsjacke schnüren ließ.
Für 2 Cent würde ich dir den Schädel einschlagen.
Tun Sie sich keinen Zwang an. Schlagen Sie so fest zu, wie Sie nur können. Es wird immer noch genug von meinem Gesicht übrig bleiben, dass ich damit lächeln kann.
Jetzt ist meine Geduld zu Ende, Standing. Ich bring dich um!
Direktor!
Sie haben getrunken. Ich würde Ihnen raten, wenn Sie schon so etwas sagen müssen, es nicht vor Ihren Henkersknechten zu sagen. Eines Tages werden Sie etwas ausplaudern. Und dann verlieren Sie Ihre Stellung.
Leg dir meine 2. Jacke an. Du bist ein toter Mann, Stanley. Aber du wirst nicht in der Jacke krepieren, sondern im Krankenhaus.
Mein Gott. Herr Direktor. Hier ist es bitterkalt. Ich bin Ihnen wirklich dankbar für die 2. Jacke. So werde ich mich viel wohler fühlen.
Enger Hutchins, stemm deine Füße gegen dieses Stinktier. Seine Rippen sollen krachen. Das ist dein Ende, Stanley. Verstehst du mich? Dein Ende! Ja.
Tun Sie mir einen Gefallen, Herr Direktor.
Was?
Warum nicht eine 3. Jacke? Und noch eine Jacke, Herr Direktor. wäre. Das wäre noch wärmer.
Nach dieser Behandlung wurde ich nie mehr der Alte. Ganz gleich, was ich zu essen bekam, davon konnte ich mich nie mehr erholen. Ich hatte innere Verletzungen erlitten. Welchen Grades ich will's gar nicht wissen. Aber die misshandelte Maschinerie hat ihre Schuldigkeit getan. Sie hat mich bis heute am Leben erhalten. Und sie wird es tun bis zu dem Tag, an dem man mich in einem kragenlosen Hemd hinausführen und einen Strick um meinen Hals legen wird. Die doppelte Jacke aber erledigte auch den Direktor. Er fand sich damit ab, dass er mich nicht töten konnte. Es war wirklich ärgerlich für mich, dass sie mit der Zwangsjacke aufhörten. Ich vermisste meine Traumwelt. Aber nicht lang. Bald fand ich heraus, dass ich allein durch meine Willenskraft und dadurch, dass ich meinen Körper mit der Decke zusammenpresste, meine Lebensfunktionen ausschalten konnte. So konnte ich, wann immer ich wollte, durch Zeit und Raum wandern, ohne die Qualen der Zwangsjacke zu erdulden. Pascal sagte irgendwo, dass der philosophische Geist bei der Betrachtung der menschlichen Entwicklung die Menschheit als einen Menschen betrachten sollte und nicht als Anhäufung von Individuen. Hier sitze ich in der Todeszelle von Folsom und höre das einschläfernde Summen der Fliegen, während ich über diesen Satz Pascals nachdenke. Er ist richtig. Der menschliche Embryo macht in kurzen 9 Monaten die gesamte Geschichte des organischen Lebens von der Pflanze bis zum Menschen durch. Ebenso durchlebt der Knabe in seiner Kindheit die Geschichte des primitiven Menschen mit seiner Grausamkeit und Wildheit. Von der sinnlosen Freude am Quälen schwächerer Geschöpfe bis zum Stammesbewusstsein, das sich in der Zugehörigkeit zu Cliquen und Clans ausdrückt. Und genauso habe ich, Daryl Standing, alle Entwicklungsstufen des Menschen durchlaufen. Von den primitivsten Stadien bis zum Menschen des 20. Jahrhunderts. Ja, jeder, der heute auf unserem Planeten lebt, trägt die Geschichte des Lebens in sich. Diese Geschichte ist in unsere Knochen und Gewebe, in unsere Organe und Funktionen, in unsere Gehirnzellen eingegraben. Sie lebt in allen möglichen physischen und psychischen Atavismen fort. Einst glichen wir den Fischen. Wir kochen aus dem Wasser und begannen das große Abenteuer auf dem Festland. Noch tragen wir die Merkmale der Meerestiere in uns, wie wir die Merkmale der Schlange tragen, denn wir haben gemeinsame Vorfahren. Einst flogen wir durch die Lüfte und ruhten auf den Bäumen und fürchteten das Dunkel. Spuren davon blieben, sie prägten uns, wie sie unsere Nachkommen prägen werden. Was Pascal mit den Augen eines Sehers wahrnahm, habe ich erlebt. Ich war der eine Mensch, den er mit der Scharfsichtigkeit des Philosophen erspäht hatte. Ich lag in der Zwangsjacke und verbrachte lange Stunden in Trance. Ich sah mich tausende Leben leben. Und sie bildeten die Geschichte des Menschen, der sich durch die Jahrhunderte weiterentwickelt und immer höher emporstrebt. Und wenn ich diese lange Vorgeschichte meines Ichs betrachte, so finde ich manche großen und herrlichen Dinge, die mich prägten. Und vor allem die Liebe der Frau, die Liebe des Mannes zur Frau, die ihm gleichsteht. Ich sehe mich als Mann, als Liebender, immer wieder als Liebender. Ich war auch ein großer Kämpfer, aber wenn ich nun die Dinge gegeneinander abwäge, dann war ich doch vor allem der große Liebende. Ich kämpfte, weil ich liebte. Ich bin an der Liebe gestorben. Bald werden sie mich hinausführen und mich, Daryl Standing, hinrichten. Und es wird ein Tod um der Liebe willen sein. Es war kein niedriger Grund, der mich bewog. Professor Haskell im Laboratorium der Universität von Kalifornien zu töten. Er war ein Mann. Ich war ein Mann. Und da war diese Frau. Sie war eine Frau. Und ich war ein Mann. Und in mir war all die Liebe, die es je gegeben hat. Bevor der Mensch noch Mensch und die Liebe Liebe war. Ich gebe zu, das ist nichts Neues. Oft und oft in meiner langen Vergangenheit habe ich Leben und Ehre, Rang und Macht für die Liebe hingegeben. Für sie erlitt ich Odysseen, erklomm ich Berggipfel, durchquerte Wüsten. Für sie brach ich zur Jagd und in die Schlacht auf. Für sie sang ich meine Lieder. Alle Lust, alle Wonnen des Lebens waren mein, weil es sie gab. Meine Zeit ist fast abgelaufen. Morgen ist es soweit. Die Stunde ist festgesetzt. Der Gouverneur hat meine Begnadigung abgelehnt, obwohl die Liga der Gegner der Todesstrafe alles Mögliche versucht hat. Wie die Aasgeier schwirren von allen Seiten die Reporter herbei. Ich habe sie gesehen. Seltsame junge Kerle sind das. Und das Seltsamste an ihnen ist, dass sie ihr Brot, vielleicht auch das Spielzeug für ihre Kinder, die Wohnungsmiete oder Alkohol und Tabak, damit verdienen, die Hinrichtung von Professor Darrell Standing mit anzusehen und dem Publikum zu beschreiben, wie dieser Professor am Galgen baumelte. Nun, wenn alles vorüber ist, wird ihnen übler zumute sein als mir. Meine letzten 2 Jahre in St. Quentin waren sehr bedrückend. Ed Morrell wurde durch einen ganz unwahrscheinlichen Zufall aus der Einzelhaft befreit und zum Vertrauensmann des Gefängnisses gemacht. Das ist der Job, den früher Al Hutchins inne gehabt hatte und der $3,000 im Jahr einbringt. Zu meinem Unglück wurde Jake Oppenheimer, der schon so viele Jahre in Einzelhaft verbracht hatte, völlig depressiv. Und redete 8 Monate lang kein Wort. Nicht einmal mit mir. Auch im Gefängnis sprechen sich Neuigkeiten herum und wenn man lang genug wartet, erreichen sie auch die Einzelzellen. So hörte ich schließlich, dass Cecil Winwood, der elende Feigling und Spitzel, wegen eines neuerlichen Betruges wieder im Gefängnis saß. Jener Cecil Winwood, der die Geschichte mit dem Dynamit erfunden und die 5 Jahre Einzelhaft auf dem Gewissen hat, die ich bereits hinter mir hatte. Ich beschloss, Cecil Winwood zu töten. Es wäre zu langwierig, genau zu erzählen, wie ich in den Besitz der 4 Stahlnadeln gelangte. Ich musste 4 Eisenstangen an 2 Stellen durchsägen, um eine Öffnung zu machen, durch die ich hinauskriechen konnte. Ich bedauere es zutiefst, dass ich Winwood nicht erwischt habe. Ich hatte alles genau geplant, nur eine Sache hatte ich nicht einkalkuliert. Winwood war am sichersten, mittags im Speisesaal anzutreffen. Ich wartete, bis Puddinggesicht Mittagswache hatte und sein Schläfchen hielt. Die Stangen waren schnell entfernt, ich schlüpfte durch, schlich durch den Korridor, öffnete die Tür und war frei. Zumindest innerhalb der Gefängnismauern. Und da zeigte sich etwas, was ich nicht vorhergesehen hatte. Meine eigene Schwäche. Nach 5 Jahren Einzelhaft war ich völlig entkräftet und halb blind, sodass mich sofort eine schreckliche Platzangst überfiel. Nach 5 Jahren in der engen Zelle konnte ich den Anblick der breiten Treppe und die Größe des Gefängnishofes nicht mehr ertragen. 3-mal versuchte ich, den Platz zu überqueren. Aber ich wurde schwindelig. Ich strauchelte, fiel und kroch auf Händen und Knien in den Schutz der Mauer. Ich lehnte mich an die Wand und schluchzte.
Es war das erste Mal seit vielen Jahren, dass ich weinte.
Und dann entdeckte mich irgendwann Werther Thurston. Er erschien mir wie ein riesiges Ungeheuer, das mit unglaublicher Schnelligkeit auf mich zukam. Er wog 170 Pfund und ich 78. Man kann sich leicht vorstellen, wie der Kampf zwischen uns verlief. Im Verlauf dieses kurzen Kampfes habe ich ihm, so wird behauptet, auf die Nase geschlagen, sodass diese blutete. Ich selbst sah die Nase nicht bluten, aber ein Zeuge behauptet, sie habe geblutet. Und deshalb werden sie mich hängen. Es ist ein Gesetz des Staates Kalifornien, dass sich ein Lebenslänglicher wie ich eines Kapitalverbrechens schuldig macht, wenn er einen Gefängniswärter schlägt. Sicherlich hat ihm die blutende Nase nicht länger als eine halbe Stunde wehgetan. Trotzdem wird man mich hängen. Ich habe viele Leben in vielen Jahrhunderten gelebt. In den letzten 10.000 Jahren hat der Mensch in moralischer Beziehung keinen Fortschritt gemacht. Das ist meine feste Überzeugung. Der Unterschied zwischen einem Wildpferd und einem geduldigen Arbeitsgaul liegt nur in der Dressur. Dressur ist auch der einzige Unterschied zwischen dem Menschen von vor 10.000 Jahren und dem Menschen von heute. Unter dem dünnen Mantel der Moral, den er sich umgehängt hat, ist der Mensch heute der gleiche Wilde, der er vor tausenden Jahren war. Moral ist ein gesellschaftliches Übereinkommen, gleichsam ein Zuwachs, der im Laufe von langen, schweren Zeiten erworben wurde. Wird das Kind nicht dementsprechend erzogen, nicht trainiert und mit abstrakter Moral traktiert, dann wird es zu einem Wilden heranwachsen. Du sollst nicht töten. Alles Humbug. Morgen werden sie mich töten. Du sollst nicht töten. In den Schiffswerften aller zivilisierten Länder baut man immer größere Schlachtschiffe. Ich, der ich sterben werde, grüße meine Freunde mit den Worten: Alles ist Humbug. Der Morgen ist gekommen, mein letzter Morgen. Die ganze Nacht habe ich wie ein Kind geschlafen. Ich schlief so friedlich, dass der Wärter erschrak. Er dachte, ich sei in den Decken erstickt. Der arme Kerl schlotterte vor Angst. Schließlich stand seine Stellung auf dem Spiel. Wäre ich tatsächlich erstickt, so hätte man ihn vermutlich entlassen. Und die Aussichten für einen Arbeitslosen sind im Augenblick nicht gut. Ich hörte, dass man in Europa schon vor 2 Jahren mit Entlassungen begann. Und jetzt fängt man in den Staaten damit an. Das bedeutet eine Wirtschaftskrise. Das Heer der Arbeitslosen wird groß sein nächsten Winter. Ich habe gefrühstückt. Es klingt seltsam, aber ich aß mit gutem Appetit. Sie haben mir das kragenlose Hemd angezogen. Ich scheine heute eine wichtige Persönlichkeit zu sein. Eine Menge Menschen interessieren sich plötzlich für mich. Eben ist der Arzt gegangen. Er fühlte meinen Puls. Ich hatte ihn darum gebeten. Der Puls ist normal. Ich bin der Ruhigste hier. Ich bin wie ein Kind, das sich auf eine Reise freut. Ich möchte schon fort sein. Ich freue mich auf das Neue, das ich sehen werde. Die Angst vor dem Tod ist lächerlich für einen, der so oft in das Dunkel getaucht und wieder zum Leben erwacht ist. Meine letzten Aufzeichnungen. Ich glaube, ich halte die Prozession auf. Meine Zelle ist überfüllt mit Beamten und Würdenträgern. Sie sind alle nervös. Alle möchten, dass es rasch vorbei ist. Bestimmt haben einige von ihnen Verabredungen zum Dinner. Es ärgert sie. Der Priester hat nochmals den Wunsch geäußert, mir bis zum Ende beizustehen. Puh, armer Kerl. Warum soll ich ihm diesen Trost versagen? Ich habe eingewilligt. Und jetzt sieht er beinahe fröhlich aus. Wie leicht man doch Menschen glücklich machen kann. Hier schließe ich. Ich möchte nur noch einmal wiederholen, es gibt keinen Tod. Leben ist Geist. Und der Geist kann nicht sterben. Nur das Fleisch stirbt und nimmt neue Formen an, die wieder vergehen und sich mit dem ewigen Strom vereinen. Der Geist aber ist von Dauer und führt uns durch endlose Inkarnationen zum Licht. Was werde ich sein, wenn ich wieder zum Leben erwache? Ich bin voll der Erwartung. Voll der Erwartung.
Zwangsjacke. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jack London. Aus dem Amerikanischen von Ilse Winger und Erika Kaiser. Die Rollen und ihre Darsteller: Daryl Standing, Sebastian Blomberg, Direktor Etherton, Carlo Ljubeck, Ed Morell, Samuel Finzi, Jake Oppenheimer, Christian Grashof, Captain Jamie, Vincent Leitersdorf, Dr. Jackson, Pascal Lalo, Red, Lars Rudolph, Cecil Winwood, Maximilian Brauer. Komposition: Tarwater. Ton und Technik: Alexander Brennecke und Christoph Richter. Regieassistenz: Gerald Michel. Hörspielbearbeitung und Regie: Kai Grehn. Produktion: Deutschlandradio Kultur. 2016.
In unserem Hörspiel-Podcast gibt's noch viele weitere Hörspiele. Ihr findet ihn in der Deutschlandfunk-App.